erhebe ich, Ausbildung ist ja nicht gleich Ausbildung. Es gibt unterschiedliche Wege zum Ziel. Welche sind das?
Es sind tatsächlich einige, aber die bekanntesten sind wahrscheinlich die klassische betriebliche Ausbildung auf der einen Seite. Ich habe einen Ausbildungsvertrag mit einem kleinen Betrieb, einem großen Betrieb, einem Konzern, kann auch sein, zum Beispiel als Industriemechaniker. Ich habe dann 3, 3,5 Jahre lang die Ausbildung und gehe zur Berufsschule. 2 Tage die Woche, später mal einen Tag. Oder ich habe Blockunterricht, das gibt's auch. Dann bin ich halt durchgehend im Betrieb und habe dann mal 4 oder 5 Wochen on Blockschule. Ist insbesondere dann, wenn man die Klassen nicht voll kriegt. Ich komme ja ursprünglich aus dem Klavierbau so ein bisschen. Da war es so, es gibt nur eine Klavierbauerklasse in Deutschland und dann musste man nach Ludwigsburg runter.
Verstehe.
So, dann gibt's die schulische Ausbildung, die zum Beispiel die PTA macht, ne? Die pharmazeutisch-technische Angestellte in der Apotheke. Die kostet sogar noch Geld. Bei der eben angesprochenen klassischen betrieblichen Ausbildung bekomme ich ja auch noch ein bisschen was. Mhm. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Es gibt das duale Studium. Ich studiere und bin dazu noch im Betrieb, habe danach ein Bachelor zum Beispiel, bezahltes Studieren sozusagen, und dann gibt es das klassische Studium an der Fachhochschule oder an der Universität. Das wären so die Sachen bis hin zum Studium hoch, aber die klassische betriebliche Ausbildung ist wahrscheinlich das, wo es heute auch viel drum gehen wird bei uns.
Ja, wie sollte eigentlich die Entscheidungsfindung aussehen? Die eigenen Vorlieben auszuloten, das ist ja schon mal eine ganz gute Idee. Auf der anderen Seite, in nicht allem, was wir gern tun, sind wir auch gut, ist leider so.
Das ist richtig, und es gibt noch einen weiteren Punkt, den Sie gerade noch nicht angesprochen haben. Ich muss auch damit Geld verdienen können, weil alles andere ist ein Hobby. Ne? Also ich spiele zum Beispiel gern Klavier, Geld kann ich damit wahrscheinlich nicht verdienen. Da gibt es zu viele, die viel besser sind als ich. Und deswegen, das ist das, wonach ich gehen sollte. Also die Grundvoraussetzung ist, glaube ich, kann ich damit Geld verdienen? Und danach würde ich versuchen, etwas zu finden, was mir auch dazu Freude bereitet. Das ist das Beste, was man machen kann. Wenn ich morgens aufstehe und mich auf die 7 oder 8 Stunden oder vielleicht auch 9 Stunden freue, mit denen ich Geld machen kann und gleichzeitig etwas mache, was mir Freude bereitet.
Sinnvoll wäre dann ja vielleicht auch noch vorher der Realitätscheck. Das heißt, stimmen die Vorstellungen, die ich von diesem Berufsbild habe, mit der Wirklichkeit überein? Das könnte man über ein Praktikum herausfinden.
Über ein kurzes Praktikum mal in den Ferien, was ich mache. Oder, was natürlich auch geht, gibt sogar Jahrespraktika. Ne? Wenn ich mit der Schule fertig bin und sage, ich mache jetzt mal ein Jahr Praktikum. Aber häufig kriegt man auch über so ein Praktikum von 2, 3 Wochen raus, gefallen mir die Menschen, die in diesem Berufsbild tätig sind. Beziehungsweise ist das was ich die 7, 8, 9 Stunden am Tag machen möchte.
Mhm. Apropos längeres Praktikum, da sind wir gleich bei den Überbrückungsmöglichkeiten, die es ja gibt. Wenn jemand jetzt nichts gefunden hat, dann gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel eines Freiwilligendienstes.
Das wäre eine Möglichkeit, Bundesfreiwilligendienst oder das klassische freiwillige soziale Jahr, das freiwillige ökologische Jahr, die dann zur Orientierung dienen können, aber natürlich auch mich anführen können, das freiwillige ökologische Jahr zum Beispiel an einen Job, der mit Natur zu tun hat, wo ich dann sage, deswegen möchte ich Biologie studieren später oder dann eine Ausbildung machen als Forstwirt. Geht ja auch. Das Jahrespraktikum hatten wir gerade schon. Ich könnte auf die Idee kommen zu sagen, ich hänge noch eine Schulklasse dran, um zum Beispiel die Fachhochschulreife zu erlangen. Das wäre eine Option. Oder ich mache ein Grundjahr an den berufsbildenden Schulen, vielleicht das Grundjahr Holz, Grundjahr Metall. Oder es geht ja auch noch, dass ich einfach anfange zu arbeiten. Denn ein Teil der Wahrheit ist auch, es gibt ja keine Verpflichtung in Deutschland, dass ich eine Ausbildung machen muss. Ich sollte es tun, weil sonst habe ich es vielleicht ein bisschen schwieriger aber am Arbeitsmarkt. Mhm. Aber ich kann auch sagen, direkt nach der Schule, ich lege los und jetzt ist Cash King sozusagen.
Ja, na gut, dann ist man eine sogenannte ungelernte Kraft. Die Jobs da sind nicht so besonders vielfältig und richtig Kohle macht man auch nicht.
Das ist wahr. So ganz leicht ist es damit nicht. Ich hatte kürzlich einen Fall, von dem will ich vielleicht kurz berichten. Das war jemand, der hat Abitur gemacht und ich hatte seinen Lebenslauf noch nicht gesehen und hatte dann gearbeitet, ich glaube 10 Jahre lang. Ich habe mich mit dem unterhalten. Ich war fest davon ausgegangen, der hat eine betriebliche Ausbildung, ist mindestens Meister oder hat studiert, und es stellte sich heraus, ist er nicht. Und zwar, der hat seine Eltern gepflegt. Die traurige Geschichte, er hat seine Eltern gepflegt, direkt nach der Schule, und musste Geld verdienen. Und er war aber so gut, dass er nach 10 Jahren eine Stellung hatte, die man sonst nur mit, wie gesagt, Meisterstudium irgendwie so bekommt, das gibt es auch, war für mich sehr, sehr überraschend heute noch, dass man eben solche Profile und solche Lebensläufe trifft, aber es ist eher die Ausnahme, und wenn ich die Chance habe, das zu gestalten, bei ihm war es jetzt so, er hatte nicht so sehr die Chance, er musste wirklich helfen zu Hause, aber wenn ich die Chance habe, dann gerne eine Ausbildung nach der Orientierung.
Ja, Handwerk oder Industrie, was ist hier der Unterschied? Sie hatten gerade das Berufsbild Industriemechaniker angesprochen, das klingt wie etwas aus beiden Welten.
So ein bisschen ist es auch so. Also das handwerkliche Umfeld, da steckt auch schon der Begriff Hand drin. Da geht es eher um manuelle Tätigkeiten, eher um individuelles Arbeiten, eher um Einzelstücke. Ne? So der Tischler, der klassische, der mir den Tisch baut, der mir eine Treppe einbaut. Das ist was, das kann man ja mit Maschinenunterstützung machen. Ich brauche vielleicht eine Bohrmaschine, eine elektrische Säge oder so. Aber in der Industrie ist es ja so, da geht es mehr darum, dass ich eine große Maschine bediene. Ja, mhm. Das heißt, ich bin eher so das kleine Rädchen im Getriebe und die Maschine, die steht im Mittelpunkt. Da geht es viel um große Serien und um standardisiertes Arbeiten. Und in Industrien, wenn ich in der Industrie bin, dann sind es häufig große Unternehmen, über die wir reden. Ich habe jetzt von keinem Handwerksbetrieb gehört, der 1000 Mitarbeiter hat. Das gibt es eben nicht, sondern das sind eher diese kleinen, diese individuellen Sachen. Beides hat seinen Reiz, ne? Das muss man sagen. Mhm. In der Industrie, das ist auch ein Teil der Wahrheit, verdiene ich häufig ein bisschen mehr. Und die Arbeitsplatzsicherheit ist häufig auch größer, weil der Betrieb einfach auch größer ist.
Mhm. Auf der anderen Seite, im Handwerk hat man mehr individuelle Freiheiten bis hin zu einer künstlerischen Tätigkeit. Also wenn man Möbel baut, dann ist das natürlich auch höchst kreativ.
Guter Punkt. Also das Thema Selbstverwirklichung, es ist meine Wahrnehmung, geht im kleinen Unternehmen und auch im Handwerk immer besser als in der Industrie. Wenn man sich mal überlegt, wenn man ein Unternehmen mit ein paar hunderttausend Mitarbeiter hat und da würde jeder versuchen, sich selbst zu verwirklichen, das läuft Gefahr, ein großes Durcheinander zu werden. Also von daher, das geht im Handwerk häufig besser.
Stimmt. Mhm. Gerade in den kaufmännischen, verwaltungsmäßigen Berufen stellt sich dann ja auch die Frage öffentlicher Dienst oder Privatwirtschaft. Es wird ja immer so gesagt, wenn man es geschafft hat, in den öffentlichen Dienst zu kommen, dann ist man sicher für immer. Da muss man schon beim Diebstahl erwischt werden, damit man da rausfliegt.
Der öffentliche Dienst, der bringt im Regelfall mehr Arbeitsplatzsicherheit mit. Ne? Darf man nicht vergessen, öffentlicher Dienst ist mehr so das Thema eher in Richtung Gemeinwohlorientierung, das, was da gemacht und getan wird. Und in der Privatwirtschaft ist es halt die Gewinnorientierung. Ne? Und die Arbeitsplatzsicherheit resultiert halt auch häufig daraus, dass im öffentlichen Dienst sogenannte hoheitliche Aufgaben wahrgenommen werden. Mein Personalausweis, den kann ich mir nur bei der Stadt hier holen. Ich wüsste nicht, dass es da einen Mitbewerber gibt, der mir noch Personalausweise gibt.
Wenn und ja, ist es nicht legal.
Vermutlich nicht. Und das bringt eben auch die Arbeitsplatzsicherheit mit sich. Ne? Eine hohe Kontinuität ist dabei. Ich habe häufig mehr Urlaubstage, vielleicht eine gute Altersvorsorge des Arbeitgebers. Aber die Verdienstmöglichkeiten, die sind natürlich gut in einer Tarif definiert, während ich in der Privatwirtschaft natürlich die Möglichkeit habe, frei auszuhandeln. Und mein Arbeitgeber, der kann mir am Ende relativ zahlen, was er möchte.
Mhm. Apropos Vergütung, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, heißt es ja immer so schön, und finanziell ist das auch der Fall. Letztens hat der Landesschülerrat Niedersachsen zu Recht darauf hingewiesen, dass nicht nur bei den Studierenden, sondern auch bei den Auszubildenden es schwierig ist, eine bezahlbare Wohnung zu finden, dass auch deshalb Ausbildungen abgebrochen werden, weil das finanziell nicht mehr stemmbar ist. Gibt es Unterstützungsangebote für Auszubildende? Bei Studierenden gibt es Stipendien hier und da. Das weiß man ja. Was kann ein Auszubildender machen, wenn er ja keine Wohnung bezahlen kann?
Auch da gibt es die Möglichkeit des BAföG, des Wohngeldes. Das gibt es, die Bundesausbildungsbeihilfe, BAB. Teilweise gibt es auch Kindergeld, ich glaube bis zum 27. Lebensjahr oder dem Abschluss der ersten Ausbildung, bin mir nicht ganz sicher, aber auch da müsste es noch eine Unterstützung geben. Ich habe als Kind natürlich Unterhaltsansprüche gegebenenfalls noch, kann an meine Eltern herantreten, ne? Mhm. Das ist eine Option. Ich kann dazu, vielleicht ein bisschen unkonventionell, auch nochmal Großeltern oder Paten aktiv fragen und sagen, hier, ich will die und die Ausbildung machen, ne? Du hast mich doch immer gut unterstützt und gefördert, ich kann es leider nur, wenn ich ein bisschen Support bekomme, bist du bereit, mir 25 oder 50 Euro im Monat zuzuschießen? Das ist sehr offensiv, das weiß ich, aber trotzdem ist es ja vielleicht eine Möglichkeit, genau das zu machen, womit ich später mein Leben, mein Unterhalt bestreiten will. Diese Frage an Großeltern und Paten, das könnte man auch als Darlehen machen, dass man sagt, kannst du mir das Geld leihen, ich zahle es dann zurück. Das wäre auch noch eine Option. Aber das wären so die klassischen Sachen und im Zweifelsfall auch einmal zur Arbeitsagentur gehen oder auch im Internet mal recherchieren, was sind die Fördermöglichkeiten, denn es gibt einige. Klar, ich muss mich kümmern, das fällt mir nicht alles wie das Manna vom Himmel sozusagen, aber wenn ich mich kümmere, dann gibt es doch schon das eine oder andere, damit ich meinen Weg gehen kann.
Ja, da lohnt es sich mal umzuschauen, und was viele auch nicht wissen, auch für Auszubildende gibt es Stipendien der größeren Stiftungen. Uns hat kürzlich der CDU-Bundestagsabgeordnete aus Braunschweig, Carsten Müller, den Hinweis gegeben, dass man auch bei der Konrad-Adenauer-Stiftung zum Beispiel als Auszubildender ein Stipendium bekommen kann. Bei den anderen Parteien jetzt Friedrich-Ebert-Stiftung, SPD, Grüne, Heinrich-Böll-Stiftung, was fällt mir noch ein, Linke, Rosa-Luxemburg-Stiftung. Da müsste man dann sich mal erkundigen, wenn es etwas gibt, was der eigenen politischen Einstellung so ein bisschen entgegenkommt, könnte man es auch da mal versuchen.
Absolut, absolut. Recherchieren ist das A und O und es dauert ja auch nicht lange. Das ist eine halbe Stunde, dann weiß ich Bescheid und weiß, wie ich rangehen kann.